Langsam wird es heller, im Keller brennt noch Licht. Die Lichter flackern, doch so langsam flackern sie für mich. Jede Reise endet, meine brachte mich hierhin. Heute bin ich mir so nah, wie's vorher nie war. Ich hör Applaus, wo früher nur ein Fiepen war. Jetzt bin ich so schön.
Doch noch mehr sein, vielleicht sogar genau da, wo ich mal saß, ganz allein.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist Sven Benzmann, der Sänger der Band. Hi Spencer, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Hi.
Ich freue mich auch sehr, hallo.
Und es geht los in dieser Sendung mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Da musst du entweder Sätze beenden, manchmal musst du dich auch entscheiden zwischen zwei Dingen. Es geht los. Ein Leben ohne Musik ist...
Nicht lebenswert.
Musik ohne Leben ist?
Schlager.
Freundschaft ist?
Mitunter das Wichtigste der Welt.
Dass ich mein Leben lang Musik machen möchte, habe ich gemerkt, als
ich das erste Mal einen USB-Stick von meinem Bruder bekommen habe, auf dem folgende drei Lieder waren, die Antwort wird nicht so kurz, sorry, Der Graf von den Ärzten, Andere Mütter von Sportfreunde Stiller und Rammstein Zwitter. Und genau diese Kombi hat mir gezeigt, das ist voll geil, ich will das machen.
Stadt, Land oder Fluss?
Fluss.
Milch ist für mich?
Milch?
Ja.
Etwas, was ich tatsächlich entgegen des Trends immer noch jeden Morgen konsumiere.
Meine Kindheit war?
Wundervoll.
Das Cover meiner letzten EP, unserer letzten EP, ist?
Das Cover unserer letzten EP ist Kunst.
Diesen Song habe ich zuletzt gehört, als letztes. Heute, gestern, der nicht dein eigener war.
Heute beim Duschen, Sexed Up von Robbie Williams. Tatsächlich, finde ich fantastisch. Why don't we break up? There's nothing left to say.
Ja. Dann, welchen guten Film hast du zuletzt gesehen? Gibt es einen, den du empfehlen kannst?
Ja, es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wie zeitlich aktuell dieses Ding hier ausgestrahlt wird, aber zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, ist gerade frisch gestorben Queen Elizabeth II. Und direkt am Abend des Todes habe ich The Queen mit Helen Mirren geguckt und das ist ein sehr guter Film.
Flachwitze sind?
Sehr flach, sehr witzig.
Witze zu singen ist?
Sehr flach, sehr witzig.
Schön, dass du da bist. Es geht los bei Milch und Kultur. Ganz am Anfang, ich würde gerne bei Flachwitzen mal ganz kurz bleiben. Du singst nämlich, du singst nämlich Witze. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, irgendwie cool. Und gleichzeitig auch wahrscheinlich für dich kommst du in Berührung mit sehr vielen Witzen, die du gar nicht witzig findest und mit sehr vielen Witzen in Berührung, die du witzig findest. Vielleicht kannst du das Konzept mal ein bisschen erklären.
Vielleicht, ich erkläre einfach mal ganz kurz, ich bin nicht nur der Sänger der Band Hi Spencer, sondern ich bin auch solo auf Tour und da ist unter anderem eine Nummer, die ich auf der Bühne präsentiere, das sogenannte Witze singen. Da habe ich einen Sack voll Witzen, aus denen ziehe ich dann immer einen heraus und singe den dann vor, diesen Witz, zu einer Melodie. Im Original ist das Joe Cocker, Have a Little Faith in Me. Oder das kommt eigentlich von John Hyatt, aber wir nehmen die Tonart von Joe Cocker, bla bla bla. Und dann singe ich da nach und nach Witze, die mitunter relativ flach sind, aber halt eben genau deswegen umso effektiver. Und das macht Spaß einfach. Ja, und die Witze sammle ich bei einer Show einmal im Jahr in Osnabrück. Das ist meine Hometown, auch die Hometown der Band. Und da hatten wir jetzt kürzlich eine neue Show. Und da werden dann so am Abend tatsächlich um die 500 Witze eingereicht. Die lese ich alle vor. Und am Ende bleiben so 65 gute waren es dieses Mal. Und der Rest ist echt große Rotze. Ja, aus verschiedenen Gründen, aber es lohnt sich für diese 65 guten Witze, die dann mit auf Tour kommen, die dann gesungen werden, für die lohnt es sich, diesen Abend auch 90% Scheißwitze zu ertragen.
Als Sänger der Band habe ich dich vorgestellt, weil du ein Album eine EP veröffentlicht habt, über die wir heute reden, aber natürlich machst du viel mehr. Magst du vielleicht einen Witz mit uns teilen, der dir in letzter Zeit in Erinnerung geblieben ist, den du gut fandst?
Ja, kürzlich, eben bei diesem Witzeabend, hat ein Witz gut abgeschnitten, der lautet, ich schmeiß eine Party für Menschen mit Ejakulationsproblemen, gebt mir bitte Bescheid, wenn ihr nicht kommen könnt. Okay. Finde ich klasse, überragend. Das ist doch gar nicht so dumm, das ist ein sehr schlauer Witz.
Sehr schlau. Magst du schlauen Humor? Oder magst du auch, muss ein Witz auch einfach mal schön stumpf sein?
Ja, beides. Mhm. Die Facette macht's. Ich glaube, dass also ich selbst konsumiere sehr viel, was man, glaube ich, versteht unter politischer Satire. Für mich selbst ist das auf der Bühne aber gar nicht so mega relevant, das zu bedienen. Ich bin sehr politischer Mensch, aber auf der Bühne nicht so sehr.
Welche Rolle spielt Humor für dich eigentlich in deinem Schaffen als Musiker, aber auch als generell auf der Bühne bei den Sachen, die du machst? Ist das was dich auch trägt, oder welche Rolle spielt Humor für dich?
Ja, also Humor ist quasi das ja, immer so ein bisschen wie die Kirsche auf der Torte. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, wie ich überhaupt zur Comedy gekommen bin. Da gab es die Band schon und wir schreiben ja mit der Band hier und da mal sehr melancholische Songs. Das sind dann auch sehr ernste Themen und dementsprechend sehr ernste Texte, die wir da produzieren. Und mir ist aufgefallen, dass ich beim Schreiben dieser ernsten Texte immer wieder hier und da falsch abgebogen bin und totalen Schwachsinn zusammengereimt habe. Und Humor kommt bei mir eigentlich relativ schnell und sehr oft zum Vorschein. Ich bin einfach ein, zum einen, das vereint eigentlich komplett das, was ich bin. Auf der einen Seite bin ich ein sehr nachdenklicher Mensch, der sich viele Gedanken macht und auch über tiefste emotionale Bedürfnisse oder Themen. Und auf der anderen Seite bin ich jemand, der einfach sehr albern ist und total, also wie so ein richtiger Klassenclown, obwohl ich das nie so per Definition war, muss ich sagen. Ja.
Magst du mal vielleicht den Leuten, die den High Spencer kein Begriff ist, einen Einblick geben, was für eine Band seid ihr und wie ist, sag mal, welche vier Alben gab es schon und in euren musikalischen Werdegang?
Vielleicht. Also wir befinden uns
im Jahre 1600.
Ja, genau, also im Jahre 2012 begab es sich zu der Zeit, dass sich fünf junge, gerade frisch das Abitur abgeschlossene Männer zusammengetan haben und die Band High Spencer gegründet haben. Seit 10 Jahren gibt es uns jetzt und wir haben 2 Alben rausgebracht, wenn ich jetzt keinen Quatsch erzähle, 2 EPs und es ist die 2. EP und die 4. Platte. Nee, es ist die 3. EP, wir haben eine Akustik-EP rausgebracht, so zwischendurch. Und ja, wir machen deutschsprachigen Indie, Pop, Rock, Punk. Es ist so sehr schwer in Schubladen zu packen, was uns gefällt tatsächlich, weil es wirklich musikalisch sehr vielfältig ist. Es ist sehr melodisch, die Musik, die wir machen. Inhaltlich mitunter mal sehr theatralisch, melancholisch, traurig. Mit der vergangenen EP, die wir rausgebracht haben, Memory, hat sich das ein bisschen geändert. Wir haben ein bisschen aufgemacht dahingehend, dass Sachen nicht immer nur schlecht sind und von Angst zerfressen, sondern dass es Möglichkeiten gibt, in denen Dinge einen guten Ausgang nehmen.
diese EP hat sehr viele gute Kritiken bekommen. Ich möchte mal noch einen Schritt zurückgehen. Du hast gerade schon gesagt, was dich dazu vielleicht so bewogen hat, Musiker zu werden oder Musik dein Leben lang zu machen oder dass das eine große Rolle spielen kann. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, dass es, also in so einer Band zu landen? Kam das über Instrumente? Kam das über einen Zugang auch durch vielleicht über deutsche Texte? Wie war deine musikalische Sozialisation gerne von früh auf?
Ja, also ich glaube, zur Musik gekommen, zu fünft sind wir dadurch, dass wir alle zusammen Abi gemacht haben. Also wir waren früher die Abi-Band unseres Abi-Jahrgangs und vorher sind wir uns alle schon über den Weg gelaufen. Jan und Malte waren zusammen im Kindergarten. Janis und ich waren zusammen im Kindergarten. Niklas und Janis sind seit der fünften Klasse zusammen in eine Klasse gegangen und wir haben uns immer ausgetobt in verschiedenen Ensembles, entweder der Schule oder der Musikschule beispielsweise. Und davor muss ich sagen, für mich ganz individuell bin ich zur Musik gekommen oder Musik zu machen und Musik zu schreiben übers Zeltlager. Da sind Janis und ich zusammen bis 2018 noch mitgefahren als Gruppenleiter, Lagerleiter. Und da waren wir zu zweit immer die beiden Onkels mit der Gitarre am Lagerfeuer. Und so lernt man halt, wie so Songs auch musikalisch funktionieren. Nur so mit Akkorden, so schreibe ich bis heute Songs. Ein paar Akkorde aneinander rein, was könnte hier passen, was ist cool. Ah, es hört sich ja an wie am Tag, als Conny Kramer starb, was weiß ich. Dann ist das so, wie wir zusammengekommen sind. Mich hat schon immer deutschsprachige Musik sehr fasziniert, weil ich es einfach super schnell verstanden habe, was ich bei englischer Musik auch tue, aber da toucht mich oft eher die Musik und bei deutscher Musik ist es eher, es macht schneller Klick. Bin sehr, sehr krasser Impulsmensch. Wenn ich was richtig gut finde, dann finde ich das von Anfang an sofort, ab dem Moment, wo ich es kennenlerne, richtig gut. Und das ist dann naheliegend, dass deutsche Musik mich oder deutschsprachige Musik vor allen Dingen mich deutlich schneller abholt, als englischsprachige das tut.
Kannst du da Beispiele mal nennen? Also welche Art von deutschsprachiger Musik dich interessiert und was dich da berührt?
Es gibt ganz verschiedene Dinge. Ich könnte mir stundenlang ausgewählte Musik von Marius Müller-Westernhagen anhören. Dann ungefähr jeden Song von T.S. Ullmann, auch Tomte, Ketka etc., das holt mich sehr ab. Dann muss ich sagen, dass ich auch schon mal auf einem Rammstein-Konzert war. Da hat mich aber ganz bestimmt deutlich mehr der Event-Charakter abgeholt. Es ist einfach ein Spektakel, was da im wahrsten Sinne des Wortes abgefeuert wird. Und ich glaube, das mal einmal erlebt zu haben, ist ja, das ist okay, da freue ich mich drüber, dass ich das hatte. Und sonst natürlich mein Leben lang immer Ärzte gehört, ne? Und das holt mich auch deswegen ab. Ich habe die jetzt Anfang des Sommers nochmal live gesehen in Hannover. Das ist einfach schon sehr lustig, was die machen. Und dann ist das aber auch richtig coole Musik und Melodien gehen ins Ohr. Ich bin ein großer Ohrwurmfreund und ja, so, das sind so die Dinge, die mich abholen. Es ist gar nicht zwangsläufig, dass ich die Schublade aufmache und sage, nur das finde ich jetzt gut, sondern es ist schon eher, wenn da ein guter Text ist mit einer guten Musik, dann ist mir das fast egal, woher das kommt, aus welchem Genre.
Wie entstehen denn bei euch Texte? Ich kann mir vorstellen, dass auch beim letzten Album gerade vielleicht es Diskussionen gab über Texte oder bist du da jemand, der das alles sagt, das wird so und die anderen sprechen da gar nicht mit? Wie habt ihr da klare Aufteilungen oder wie entsteht das bei euch?
Also es gibt im Entstehungsprozess am Anfang eigentlich ganz klar den Move, dass entweder ich oder auch Malte, wir sind halt zwei Menschen bei uns in der Band, die relativ affin damit sind, Songtexte schreiben zu können oder ein Gespür dafür zu haben, ja, das ist eine coole Phrasierung, das nehmen wir rein. Aber ab einem Punkt, wo ein Songtext dann so zu 90% fertig ist, kommen schon alle anderen auch mit ins Spiel. Da ist dann auch noch unser Produzent Tobi Schneider, der da auch immer einen sehr guten Blick für hat, was sich gut anfühlt oder anhört vielmehr, weil das ist so ein kleiner Anspruch, den wir haben. wir wollen schon von den großen Gefühlen singen, aber halt nicht so, so schlageresk, also so offensichtlich oder auch dann so weichgespielter Radiopop, wo jeder im ersten Moment weiß, worum es geht. Wir dürfen da auch schon, also wir mögen das schon, wenn man über Texte nochmal ein, zweimal nachdenken kann, um sie komplett zu entschlüsseln. Und dann gab es zum Beispiel jetzt bei der aktuellen Platte, gibt es einen Song, Club 27 heißt der. Der war erst, da sind wir tatsächlich sehr hart mit uns ins Gericht gegangen, beziehungsweise waren wir uns etwas unschlüssig. Am Anfang war der tatsächlich ohne diesen Ausgang am Schluss, nee, ich möchte nicht dem Club 27 folgen und abgeholt werden von Amy, Janice und Jim und Kurt, sondern da war es schon eher so, naja, das bleibt mein letzter Trost. Wir hatten da ein bisschen Bammel davor, dass das zu sehr triggert für Menschen, die dann eventuell wirklich so eine Sehnsucht haben, was wir natürlich überhaupt nicht untermauern wollen. Ne? Das ist einfach, ja, Suizidgedanken, sollte man losgehen. Das ist etwas ganz Ernstes und sich da irgendwie therapeutische Hilfe zu holen. Und für uns war der, war die Vorstellung, da irgendwie Nährboden zu bauen für solche Gedanken, das hat uns dann dazu gebracht, dass wir, auch wenn wir es auf irgendeine Art künstlerisch ganz interessant fanden, das so zu bearbeiten, da haben wir uns dann ganz klar dagegen entschieden und haben dann gesagt, okay, wir brauchen hier den positiven Ausgang, den wir auch fühlen. Ne? Also genau so geht es ja auch. Das kennen ja bestimmt viele Leute da draußen, dass man sich manchmal einfach gerne eine kleine Pause wünscht. Natürlich nicht in diesem extremen Fall, wie gerade beschrieben, aber dass man kurz mal sagen, boah, ich will hier eigentlich gerne mal für ein paar Tage raus. Und aus dieser Sehnsucht heraus dann zu merken, nee, ich bin aber eigentlich schon genau richtig da, wo ich bin. Es ist nur diese vielbesagte Phase. Und dann ist das, glaube ich, ganz klar ein besseres Bild, was man da zeichnen kann. Da haben wir Wochen drüber gestritten. Ja, wir können sehr gut streiten in der Band, tatsächlich.
Also ihr habt eine gute Streitkultur, meinst du, oder ihr streitet einfach viel?
Nee, beides. Wir haben eine gute Streitkultur.
Beides wäre empfehlenswert. Und ein Kasten Bier vielleicht noch.
Also. Ja, wir streiten nicht viel. Wir sind uns sehr einig. Wir streiten sehr gesund, sehr intensiv, wenn es denn so ist. Und ab dem Moment, wo wir streiten, haben wir alle sofort im Kopf, das weiß ich immer bei uns sehr zu schätzen, okay, das machen wir gerade, weil es uns so wichtig ist. Und es ist nicht so, sag mal, wie kannst du nur sowas denken? Oh Gott, gar nicht, wir streiten überhaupt nicht vorwurfsvoll, sondern sehr, sehr gesund, sehr erwachsen und sehr progressiv und produktiv.
Bist du beim Texte schreiben eher immer so ein unsicherer Typ, der sehr viel hinterfragt, was er schreibt? Oder bist du eigentlich so ein offensiver Typ, der sagt, geil, Leute, ich habe was Geiles, nehmt es und es ist gut?
Das ist sehr schwierig,
schwierig wahrscheinlich selber zu beantworten, müssen wir andere fragen.
Es ist sehr unterschiedlich. Also am Anfang dieser Zeit, in der ich dann, oder als ich angefangen habe, Texte zu schreiben, war ganz klar für mich, dass, ja, ich habe einen Text geschrieben, dann war der fertig und dann, ja, komm, nächster Text. Und jetzt habe ich mir mit den Jahren absolut angewöhnt, Sachen zu schreiben, sie wegzulegen. Bisschen Zeit wegstreichen zu lassen, dann den Text wiederzuholen, dann das, was einem immer noch gefällt oder wenn man weiß, ah, das meinte ich damit, ah, das kann ich aber noch cooler formulieren und so. Was oft von Anfang bis Ende bleibt, ist der Refrain. Also wir sind eine sehr refrain-affine Band und das betrifft mich auch beim Songschreiben. Ein guter Song, da steht am Anfang der Chorus, der Refrain und dann baut man alles drumherum.
Ich würde mal gerne über dein auf das Cover kurz zu sprechen kommen. Wie kommt es denn zu dem Cover? Und vielleicht magst du mal ein bisschen beschreiben. Ich habe gerade die Platte hier vor mir liegen.
Ja.
Ich finde es sehr, sehr schön, aber wie kam es zu dem Cover, diesem Design.
Ja, das also erstmal hat das eine ganz tolle, ein ganz tolles Trio aus drei sehr fantastischen Frauen hier in Osnabrück gemacht. Die haben eine Medienagentur, die nennt sich Crème, und gerade die Millie hat das da so grafisch designt. Und wenn man sich das genau anschaut, ich sagte ja eben, unser Albumcover ist Kunst, dann ist das alles in dem sogenannten Bauhaus-Stil so ein bisschen zusammengesetzt. Und genau das beschreibt ja auch den Bauhaus-Stil, dass man aus gleichbleibenden Formen eine ein großes Ganzes formt. Und das haben wir so ein bisschen gemerkt, dass wir auch gerade in dieser Platte beschreiben, nach 10 Jahren, die wir Musik machen, wir haben angefangen, da waren wir 17, 18, 19 und jetzt sind wir halt 28, 29. Und in 10 Jahren passiert im Leben eines Menschen viel, vor allen Dingen, wenn man gerade dann vom Abi weggeht, Studium, Ausbildung etc. Man fängt halt an, ein Leben zu leben, auch wie man sich das vor 10 Jahren noch gar nicht so vorstellen konnte. Und dazu gehören nicht nur zwangsläufig irgendwelche Punkte im Lebenslauf, sondern dazu gehören auch ganz, ganz viele emotionale Höhen und Tiefen, die man durchgemacht hat. Diese Versatzstücke der Vergangenheit, so haben wir das genannt, machen am Ende die Person, die man in der Gegenwart ist. Und das wollten wir durch dieses Bauhaus-Cover, durch die verschiedensten Versatzstücke, die dann ein Bild formen, das einen irgendwie nicht so loslässt. Also ich habe immer das Gefühl, man will da, ich habe es ja selbst nicht gemacht, das heißt, ich kann das so konsumieren, wie auch andere Leute das betrachten können, und ich schaue da drauf und bin irgendwie, auch wenn es ja ein ganz klares Bild ist mit dem Haus, mit dem Baum und so, ich denke dann immer, boah, das ist irgendwie cool. Das ist super cool. Es lässt so nicht den Blick abschweifen. Und das ist der Hintergedanke dahinter. Versatzstücke des Lebens in der Vergangenheit machen das Bild der Gegenwart.
Sprichst du gerne über den Titel eigentlich in Omni, oder lässt du das gerne so offen? Lässt du den gerne so stehen?
Memory?
Ja.
Das ist ein Titel, der überhaupt gar nicht, oft heißt da ja so eine EP, in dem Fall könnte man sagen, einer der präsentesten Songs, sagen wir mal, ist entweder Fotopapier oder So schön allein, dann nennen wir die EP Fotopapier. Oder was weiß ich, So schön allein, da geht's um einen Fluss, der friert, dann nennen wir das Gefrorene Flüsse. So, oder geht's da im C-Part so nebenbei mal, das ist jetzt sehr konstruiert, ja. Aber dann haben wir, das war tatsächlich auch ein Vorschlag von den Crème Girls, die haben gesagt, ja, Memory könnte eigentlich ganz gut passen, weil auch bei dem Spiel Memory, und Memory impliziert ja die Erinnerung, das ist halt auch so ein kleines Wortspiel, gibt es ja immer Paare, die zusammenpassen in einem Gewusel aus willkürlichen Bildern. Und da haben wir gedacht, ja, okay, das könnte auch sehr gut dazu passen, weil man halt auch manchmal etwas suchen muss, bis man das Bild findet, was zu dem anderen passt.
Jetzt habe ich eine Frage, vielleicht habe ich das falsch. Ich habe gedacht, dass es auch nochmal ein Wortspiel ist, weil es ja mit Y geschrieben wird eigentlich und ihr habt es mit I geschrieben.
Ja, genau. Ich
in
glaube,
Sinne das Hinblick ist, auf Sterblichkeit oder so. Nee,
ja, Memento Mori, das wurden wir tatsächlich auch schon mal, ob das irgendwie so ein Aufklärerisches.
Vielleicht
gibt es
auch bei Memory beide Schreibweisen, ich weiß ja nicht. Kann doch gut sein.
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ab diesem Punkt gerade überfragt bin, aber ich könnte mir vorstellen,
dass Milch-Kultur hat rausgefunden. Es gibt einen Rechtschreibfehler.
Sven Benzmann am Limit. Milch und Kultur brachte ihn zur Verzweiflung. ich glaube, das ist einfach.
Es ist viel schöner mit I. Ja, ist Kunst.
Ja, dass es einfach schöner ist. Wir haben es ein bisschen verdeutscht.
Sehr schön, sehr, sehr schön. Wunderbar. Ich finde, es ist eine wunderbare EP und ich glaube auch eine sehr persönliche, auch vielleicht besonders für dich. Letzter Punkt zum Texte schreiben. War, als du gedacht hast, ich muss auch Musik machen oder diese vielleicht auch deutschsprachige Texte haben mich auch inspiriert oder fand ich super, klar, dass du schreiben würdest, oder hättest du dir vorstellen können, du würdest Instrumente spielen und würde ich genauso glücklich machen? Und was kannst du auf, also deutsche Sprache hat ja viele Facetten, was kannst du auf Deutsch besonders gut?
Was ich auf Deutsch besonders gut kann, also so an, was ich so, ich kann toll jonglieren beispielsweise, oder wie meinst du das?
Ja, also was dir die deutsche Sprache gibt, sag mal, wenn du jetzt mit der deutschen Sprache Lieder schreibst, wo hast du das Gefühl, dafür ist die deutsche Sprache gut? Also das kannst du gut mit deutscher Sprache machen.
Ja, okay, dann weiß ich Bescheid. Ich beantworte erstmal den ersten Teil der Frage. Und zwar ist das vor allen Dingen in dem Gefüge der Band sehr schnell einfach passiert. Wir hatten Schlagzeuger, der Niklas sagt bis heute, er kann mit Texten nicht so viel anfangen, zumindest sie zu produzieren geht auch nicht so gut. Jannis und Jan geht's ähnlich. Jan hat aber einen guten Zugang zu Texten. Jannis ist ein Mensch, der absolut von der Musik kommt. Für Malte gilt es, glaube ich, genauso wie für mich. Wir haben ein gutes Gespür für coole Texte und dementsprechend war das einfach klar, dass wir beide in dieser Band texten. Und das war nichts, was wir vorher festlegen mussten. Das ist einfach so. Wenn jetzt sich bei einem der anderen drei, die sich eher so ein bisschen etwas ferner vom Texten bewegen, wenn für die jetzt irgendwann klar wäre, oh, wir wollen das auch mal probieren, dann rennen die offene Türen ein. Ne? Also jeder darf bei uns alles tun und ich weiß genauso, dass ich mich, solange ich zumindest mit Malte und Jannis in einer Band bin, ganz bestimmt nicht an eine Gitarre stellen sollte, weil die können das einfach wirklich 100-mal, und das ist nicht übertrieben, 100-mal besser als ich. Genauso ist beim Bass. Wir haben jetzt 1-2 Shows ohne Jan spielen müssen. Da stand ich dann am Klavier ab und zu. Aber auch das ist viel schöner, wenn Jan das tut. Also das sind einfach ganz natürliche Prozesse. Und zu der Sache mit der deutschen Sprache. Ich finde, dass die deutsche Sprache sehr genau ist. Und das ist schön, weil man mit der deutschen Sprache so punktuell wie nur möglich Gefühle beschreiben kann. Und es ist dann, ja, das ist natürlich das, was so im Beamtendeutsch, sag ich jetzt mal, einem eher negativ aufstößt, dass so riesig lange Paragraphen dafür sorgen, dass man dass man überhaupt nicht durchsteigt durch irgendwelche Richtlinien. Aber ich finde, in der Musik kann man gerade auch durch die schöne Phonetik der Sprache, was jetzt ja überhaupt nicht dem Standardgedanken entspricht, sonst wird ja überall mal gesagt, die deutsche Sprache ist sehr klar, sehr abgehackt und so. Also wenn du irgendeinem, das ist dieser klassische US-Late-Night-Joke, wenn da irgendjemand sagt, I been to Germany, dann sagt der Late-Night-Talker, ah, Schnitzel, Schnitzel, so. Und das finde ich zum Beispiel gar nicht. Ich finde, dass man gerade mit gewissen Lauten, in denen viel I oder E oder O so vorkommt, kann man wunderschöne Melodien formen.
Bevor ich jetzt auf zwei Songs zu sprechen komme, der EP, würde ich dich gerne mal fragen, wenn du das Wort allein hörst und einsam, was wäre für dich eine Definition für allein und für einsam? Ist das für dich das Gleiche?
Nee, überhaupt nicht. Mhm. Einsam sein ist verbunden mit Schmerz und mit negativen Gefühlen. Allein sein nicht zwangsläufig. Ich würde das für mich so definieren, dass alleine sein sehr zufriedenstellend sein kann. Und einsam sein hat eine sehr krasse Schwere in sich wohnen.
Was ich sehr schön und sehr spannend finde, ist, dass du ja über zwei verschiedene Formen von Alleinsein eigentlich auf dem Album sprichst. Einmal über so eine Art Alleinsein in Gesellschaft, also sich allein fühlen in dem Song Fotopapier, dass es auch schmerzhaft sein kann und dass auch du da keine Lust drauf hast, aber auch um ein sehr glückliches Alleinsein mit sich selbst, mit Stift und Papier, sage ich. Vielleicht magst du mal Einblick geben in diese beiden Songs. Sind jetzt auch die bekanntesten einen von dem, aber vielleicht können wir mit denen mal einsteigen.
Ja, das ist auch deswegen ganz schön, weil sie den die restlichen Songs ja umrahmen.
Roman,
Fotopapier,
ne?
Startet, ja. Genau, mit Fotopapier startet die Platte, mit So schön allein hört sie auf. Und das sind natürlich vor allen Dingen bei So schön allein kann ich dir sagen, dass es ein ganz persönlicher Song ist für mich. Das kann man wirklich eins zu eins auf meine Lebensrealität oder auch auf meine Vergangenheit bis Gegenwart projizieren. Bei Fotopapier ist es ein bisschen anders. Ich habe eben ja auch einmal gesagt, meine Kindheit war wundervoll und das habe ich nicht mit einem Augenzwinkern gesagt, sondern das sind wunderschöne Erinnerungen, die ich habe. Ich bin mit ganz vielen Privilegien aufgewachsen, die, glaube ich, für viele Menschen nicht selbstverständlich sind. Und das fängt an bei einfach einer intakten Familie. Dass ich aus einem coolen Elternhaus komme, muss ich sagen. Und dann noch kleines Dörfchen, alles sehr behütet. Dementsprechend ist Fotopapier sehr konstruiert aus meiner Warte heraus. Es gibt ein paar Dinge, wie zum Beispiel der Nachbar, der immer, man hat das nie verstanden, aber der war einfach leider immer ein bisschen zu betrunken und irgendwann war der weg und niemand hat aber so gesagt, warum der weg ist, aber wir haben es eigentlich alle gewusst, aber wir haben nicht drüber geredet und so. Das sind ja Bilder, von denen mir dann auch immer viele Leute jetzt im Nachgang sagen, ey, das habe ich genau so erlebt, was für mich die Bestätigung ist, dass ich mich im Rahmen dieses Songs gut in sowas reindenken konnte, weil ich hatte einfach nur die Idee, wir hatten früher, meine Mutter hat alles gefilmt, immer früher, und das haben wir digitalisiert vor ein paar Jahren und dann habe ich mir das angeschaut und habe so gedacht, boah, das sieht alles so heftig aus, als wäre das nie passiert, als hätte das irgendwie, weil ich mich ja nicht erinnern kann. Und dann nur für diesen, aus dem Gedanken, so mache ich das oft beim Songschreiben, habe ich dann gedacht, okay, wie muss das für jemanden sein, für eine Person, die keine gute Erinnerung an ihre Kindheit hat oder an die deutlich kritischer mit der eigenen Vergangenheit umgeht, und habe dann daraus diesen Song gebaut, sodass die Emotionen oder die Gefühle, die ich zu dem Thema nur in kleinem Maße hatte, dass ich die halt multipliziert habe, indem ich den Song geschrieben habe. So funktioniert für mich Songwriting sehr oft, muss ich sagen. Und genau, da geht es eher darum, dass man sich in seinem Umfeld nicht so wiederfindet. So, ich habe heute leider kein Foto für dich, ich kann mir das Lachen nicht erzwingen, ich bin einfach fertig, ich mache das nicht mehr mit. Nach dem Motto, das ist dann wieder was, was ich verstehe, also was auch eine sehr persönliche Empfindung ist oder war vielmehr. Und sonst ist der Song nicht so persönlich, wie So schön allein das ist.
Mhm. Würdest du sagen, du hast gerade sehr konstruiert, sind es aber auch Beobachtungen gewesen, so, wo du das woanders erlebt hast, das Gefühl, weil sie sind zusammen und eigentlich, es ist irgendwas im Raum, worüber aber keiner spricht, aber es wird so. Also unter Menschen gilt man ja selten als allein, sag ich mal. Und wenn man allein ist, gilt man oft als allein. So, das ist auch was du in deinem Umfeld viel beobachtet hast oder wenig eigentlich? Ja,
also die Bilder, die ich da beschreibe, wie zum Beispiel Onkel und Tante liegen sich liebevoll im Arm. Heute weiß ich, dass sie schon damals, also zur Aufnahme des Bildes, furchtbar zerstritten waren. In irgendeiner Form kennt man solche Geschichten ja, wo man dann danach erfährt, wenn dann eine Beziehung beendet ist, das ging schon richtig lange so und die haben öffentlich immer gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Und das ist ja so ein bisschen die Quintessenz des Songs Fotopapier, dass man so für die Kamera, für den Moment kurz sagt, ey, es ist alles so wundervoll, und tief in einem drin sieht es ganz anders aus.
Und das letzte Lied auf dem Album klingt nach einer sehr großen, für mich nach einer sehr großen Befreiung. Nicholas Miller von Jupiter Jones singt auch mit. Es gibt auch einen Chor, der noch dabei ist. Ja. Vielleicht magst du mal ein paar Worte dazu sagen, zu dem Song. So persönlich, wie du magst.
Ja, auf jeden Fall. Also So schön allein ist ein ganz wunderschönes Lied. Das kann ich ganz einfach so sagen, auch wenn ich das geschrieben habe und wenn die Band also vor allen Dingen den Text oder die Band, in der ich spiele, dann die Musik dazu gemacht hat. Ich mag diesen Song sehr, 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 sehr gerne, weil er für mich so eine Art so eine Art Fahne ist, die man in den Boden rammt und sagt, so, wir sind jetzt hier angekommen. Und das hängt mit vielen Dingen zusammen. Und zwar geht es ja in dem Song darum, eigentlich ist es ja so übergebaut, dieser lange Weg zur Selbstfindung, Selbsterkenntnis, Selbstwertschätzung und dann der steinige Weg dahin. Und in dem Sinne ist es natürlich total sinnvoll, dass Nicolas Müller als Feature-Gast da mit auftritt und wir uns da total drüber freuen, dass er das mitmacht, weil er auch so sein eigenes Paket zu tragen hatte oder hat mit seinen Angstzuständen. Für mich, als ich das geschrieben habe, ging es aber eher so um einen Moment, den ich da gespürt habe, in dem ich sehr zufrieden war und gemerkt habe, ey, ich bin hier allein mit mir und es ist richtig cool. Es ist richtig okay, ich könnte jetzt mein Leben lang könnte ich so weitermachen und es wäre einfach okay. Das war bei mir nicht immer so, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich vor fast 3 Jahren geoutet als homosexuell, schwul und das habe ich sehr lange Zeit nicht hingekriegt, eben aus verschiedenen Umständen, weil ich gemerkt habe, dass in meinem persönlichen, sehr dörflichen, katholisch geprägten Umfeld zumindest auf den ersten Blick kein Platz ist für jemanden, der offen schwul lebt und ich dann sehr oft in mir einen ganz großen Zwiespalt gespürt habe, dahingehend, dass ich mich in diesem kleinen Kaff, aus dem ich komme, sehr wohlfühle, auch nach wie vor immer noch. Ich schätze die Menschen da sehr, aber es war nie so der 100%ige Moment, dass ich gedacht habe, hier werde ich uneingeschränkt glücklich, weil das ging einfach nicht. Wenn einem überall gespiegelt wird, das höchste der Gefühle, das größte Lebensziel, das man haben kann, ist, dass man irgendwann ein Haus baut, eine Familie gründet, alle 3 Jahre kauft man sich ein neues Auto und man hat dann noch einen Hund, der stirbt alle 10 Jahre, dann holt man einen neuen. So, dann ist das einfach was ich bis heute nicht möchte. Und heute kann ich das aber äußern. Und dann muss ich einfach von den Leuten um mich herum erwarten, dass sie das akzeptieren. Oder es ist einfach leider ihr Problem. Und es ist nicht mein Problem, offen zu mir zu stehen, was ich lange nicht konnte, was viel mit mir gemacht hat. Ich muss ehrlich sagen, dass ich die Zeit, in der ich ungeoutet war, das eigentlich immer sehr gut kompensieren konnte. Ich war richtig so ein Meister im Kompensieren. Ich habe immer das, was dann sonst andere Menschen ab dem Moment der Pubertät, ich wusste so mit 13, 14 ganz safe, dass ich schwul bin und ich habe das auch Gott sei Dank für mich selbst nie verurteilt, aber irgendwann habe ich halt das, was sonst andere Menschen an Energie aufbringen für die Auslebung ihrer Sexualität, das habe ich dann durch Arbeit in Jugendarbeit kompensiert. Ich war immer ehrenamtlicher Gruppenleiter und das war mein Leben und das war wundervoll, mich für junge Erwachsene zu engagieren, dass die zum Beispiel einmal im Jahr eine sehr einzigartige Sommerfreizeit haben, dieses sogenannte Zeltlager, wo Janis und ich immer am Lagerfeuer saßen. Und das Problem war nur, dass es so ein ungeschriebenes Gesetz gibt bei uns im Ort, mit 25 hört man damit auf. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich danach gemerkt, okay, hier ist ein emotionales Loch entstanden, aus dem ich überhaupt nicht mehr rauskomme, wenn ich mich nicht irgendwie bewege, weil mir hat einfach irgendwas gefehlt, ohne dass ich wusste, dass es mir so richtig fehlt. Und dann habe ich ein Jahr sehr mit mir gehadert, das war nicht die schönste Zeit und dann habe ich, in diesem Jahr ist außerdem zum Beispiel der Songclub 27 entstanden und dann habe ich mich dazu durchringen können, mich zu outen und habe dann zuerst mich gegenüber meines besten Freundes geoutet, dann vor meiner Family, vor ganz, ganz vielen anderen Leuten und es hat einem so viel Power gegeben, dass ich so viel Energie dadurch gewonnen habe. Dann kam leider, das ist eine krasse Ironie des Schicksals, ich habe aufgemacht und dann kam Corona und alle haben zugemacht. Das war noch wieder etwas tragisch, aber auch das konnte ich irgendwie ganz gut verbauen. Und ich glaube, eine, oder was heißt, ich glaube, ich bin mir absolut sicher, dass es eine große Veränderung dadurch noch gibt, die man auch optisch verfolgen kann. Ich habe bis vor diesem Outing tatsächlich noch 40 Kilo mehr gewogen. Mein Spitzengewicht waren so 136 Kilo. Ich habe halt auch durch sehr, sagen wir, nahrhafte Mahlzeiten oft die ein oder andere Tristesse kompensiert. Und ja, dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, das macht ja richtig Spaß, sich um sich selbst zu kümmern und sich selbst wertzuschätzen. Und dann habe ich auch einen ganz neuen Zugang zu meinem Körper irgendwie entwickeln können und habe es dann mit ganz, ganz großem Willen und ganz viel Disziplin, aber mit ganz viel Spaß auch dazu geschafft, ja, innerhalb kürzester Zeit komischerweise 40 Kilo abzunehmen. Ich hatte aber auch viel Zeit, weil Corona war und ich nicht arbeiten durfte. Deswegen, also Win-Win.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach sehr viel Mut und du hast schon gesagt, es ist auch, es ging dir nicht immer gut. Diese beiden Songs sind eingerahmt oder rahmen vier andere Songs ein. Club 27 hast du gerade schon erwähnt. Vielleicht magst du mal die noch ein bisschen einordnen, beziehungsweise nicht einordnen, sondern was zu den Songs sagen. Genau.
Ja, also das findet man auch in diesem ja etwas längeren Monolog, den ich gerade geführt habe, findet man da schon einiges wieder. Mhm. Der Song "Da hinten fängt die Welt an" beispielsweise beschreibt eigentlich ziemlich gut, wie ich finde, das Gefühl, das ich immer hatte, wenn ich aus diesem kleinen Kaff rausgefahren bin in die weite Welt, um Konzerte zu spielen, in halt auch wirklich große Städte. Und ich bin immer wieder gern nach Hause gekommen. Ich lieb's aber bis heute auch einfach in Städten mich so treiben zu lassen. Eben weil das nicht das ist, wie ich sozialisiert bin. Und dann bin ich da immer sehr fasziniert von. Und diese Faszination kenne ich irgendwie schon immer. Und das habe ich dann probiert, textlich in "Da hinten fängt die Welt an" so ein bisschen zu verarbeiten. Und natürlich auch, leider Gottes sind ein paar Vorurteile, die man hat vom Dorfleben, sind absolut zutreffend. Ein paar andere wiederum, aber nicht. Das ist so ein bisschen die Quintessenz auch meines Outings, dass ich sagen muss, durch diese ganz, also es war ein Streber-Outing, auch wenn der Ort, aus dem ich komme, total katholisch geprägt ist, das ist einfach so, habe ich keine einzige negative Reaktion auf mein Outing bekommen, von Bekannten, Freunden, Verwandten, Familie, keine Ahnung. Es war immer einfach nur, boah, mega geil, dass du mir das sagst und ich hoffe, dir geht's jetzt ganz fantastisch damit und wenn du irgendwas brauchst, sag mir Bescheid. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ja, das ist sehr schön, dass das jetzt so ist, aber hätte ich das ja schon viel früher machen können. Das Problem ist einfach nur, dass das, was ich mir gewünscht hätte, wie die Leute sind, wie sie dann ja auch waren im Endeffekt, also eben sehr tolerant, sehr weltoffen und überhaupt Menschen, die überhaupt gar kein Problem damit haben, dass ich schwul bin und die damit zusammenhängende, ja, dass dieses Anderssein, obwohl ich das jetzt gar nicht so, so breit treten will, das wurde mir nie gespiegelt, aber die Leute sind so. Und das ist, finde ich, die schönste Erkenntnis, die ich habe, dass man ab und zu von den Leuten um einen herum auch mal einfordern kann, dass sie Verständnis für die eigene Situation haben. Und dass man Freunde auch mal dazu bringen muss, Freunde zu sein. Ja.
Jetzt kommt Nicolas Müller in dem Song "So schön allein", er singt auch dabei. Du hast gerade schon gesagt, er hat ja auch Pause gemacht, ne? Auch aufgrund seiner Angst schon richtig.
Oder genau, genau. Der ist bei Jupiter Jones damals ausgestiegen, weil er mit Angstzuständen zu kämpfen hatte und jetzt gibt's Jupiter Jones ja Gott sei Dank wieder und weil es eine ganz fantastische Band ist und ja, deswegen, er kann bestimmt auf andere Art und Weise mit sehr vielen Dingen, die da besungen werden, bei "So schön allein" relaten.
Ja, war das über die Zusammenarbeit eine Freundschaft entstanden? Wart ihr vorher schon befreundet? Und seid ihr euch auch persönlich, sag ich mal, habt ihr euch über sowas ausgetauscht, sehr viel? Oder war das eher eine professionelle Zusammenarbeit?
Nee, das war, also auf jeden Fall war das eine professionelle Zusammenarbeit, aber dennoch war das alles sehr freundschaftlich, kumpelhaft. Das ist tatsächlich dadurch entstanden, dass wir von unserem Label des Öfteren gesagt bekommen haben, mach doch mal ein Feature, mach doch mal ein Feature. Und wir hatten einfach überhaupt keinen Bock auf ein Feature, überhaupt nicht, weil wir einfach, uns ist niemand eingefallen, mit dem wir das hätten machen sollen, eine Person, die irgendwie, die wir da gerne gehabt hätten. Wir kennen natürlich echt einige Leute oder man lernt mit der Zeit viele kennen, aber wir haben niemanden davon so richtig gesehen als irgendwie Feature-Gast bei uns auf einem Song. Und dann haben uns Jupiter Jones für ihr Comeback-Konzert, Reunion-Konzert in der Live Music Hall in Köln angefragt. Das ist dann Corona-bedingt leider mehrfach verschoben worden. Aber dann haben wir gedacht, ey, warte mal, Herr Nicolas Müller, das wäre schon geil. Also das wäre cool. Und dann haben wir gesagt, ja, wir fragen den einfach mal. Der sagt eh ab, aber wir fragen kostet ja nichts. Und dann hat er sich den Song angehört und hat gesagt, ja, ich hab Bock, finde ich gut. Cooler Song, bin dabei, wann soll ich wo sein?
Ach schön, ja.
Ja, es war richtig, richtig magic. Und dann haben wir uns super gut verstanden, haben dann auch danach erst diesen Support-Gig gespielt. Und immer, wenn wir jetzt zusammen mal auf Festivals zufälligerweise abhängen, dann dann ist die Chance sehr groß, dass Nicolas Müller uns mal auf der Bühne besucht.
Jetzt hast du eben gesagt, ich habe aufgemacht, alles andere hat zugemacht wegen Corona. Ja. Jetzt hat alles andere wieder aufgemacht. das meiste oder alles, ja. Wie geht's bei dir weiter? Machst du wieder zu oder bleibst du auf, machst du weiterhin auf und wie sieht Musik in der Zukunft aus bei euch?
Also wir sind gerade sehr arg am Musik machen wieder zusammen, auch am Produzieren. Wenn man sich, ich glaube, es hilft dann einfach auf die letzten 10 Jahre zu schauen, wie wir uns immer wieder entwickelt haben. Und ich glaube, wenn man einfach nur ein Album rausnimmt, dann hört sich das wie zum Beispiel nicht raus, aber weiter. Das ist durchgehend ein Prozess. Ich könnte dir jetzt irgendwelche Ausblicke geben, dafür sind wir aber in diesem Prozess des Musikschreibens einfach noch nicht weit genug und dann müsste ich irgendwelche falschen Hoffnungen irgendwie hier aufmachen, wo die Reise hingehen könnte. Aber eins kann man auf jeden Fall sagen, dass wir uns von der Band High Spencer eigentlich selten auf der Stelle bewegen, sondern wir schon immer sehr krass in Bewegung sind, inhaltlich, musikalisch, und das wird so weitergehen. Auch wenn diese EP sich so anhört und auch ganz bestimmt so ist, wie so ein kleiner, wie so ein kleines Ankommen oder angekommen sein, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das bestimmt nicht das bleiben wird. Aber einiges von dem hier wird bleiben, aber es wird immer noch was in Bewegung sein.
Du warst ja auch auf Tour, also sagen wir, das Album ist jetzt schon fünf Monate alt.
Ja, genau.
Und du hast viele Konzerte gespielt. Ich stelle mir das sehr, sehr, sehr emotional vor, tatsächlich so eine EP zu spielen, auch nach gerade nach Corona. Was würdest du denn sagen, waren die oder gibt es da so schönste Momente, wo du sagst, wow, also das was dich auch vielleicht überwältigt hat,
ja,
mit dieser EP?
Also als wir das erste Mal so schön allein live gespielt haben, muss ich sagen, dass ich damit nicht gerechnet hätte, dass die Leute vor der Bühne das so intensiv mitsingen. Es ist natürlich auch so ein bisschen von der Melodie her drauf angelegt, so dieser hymnische Charakter, ja, sage ich jetzt mal, dass da sehr krass rumgebölkt werden kann. Das sollen auch bitte alle weiterhin machen, weil das ist wunderschön. Da waren wir mich auf jeden Fall mit eingeschlossen, alle sehr überwältigt von. Aber emotional, wenn dann dahingehend in sehr positiv emotional, weil das ist einfach sehr schön, wenn man merkt, das, was irgendwann mal hier oben angefangen hat, dann ist das über Monate zu Papier oder in den Computer eingespielt worden oder über die Gitarre und dann in den Computer und so und dann ins Mikro und dann liegt das ja erstmal immer wieder nochmal monatelang irgendwo rum, bis man das dann veröffentlichen kann und dass man dann merkt, okay, es hat sich alles gelohnt, weil die Leute es sehr dankbar aufnehmen, dann dann ist das alles, was man möchte, wirklich.
Das klingt sehr, sehr schön. Und ganz zum Abschluss dieser Sendung darfst du dem Milch- und Kulturpublikum, wenn du möchtest, ein Buch und eine Musikempfehlung mit auf den Weg geben. Das dürfen unsere Gäste immer. Gibt es ein Album, es kann auch ein Song sein oder ein Buch, was man unbedingt mal lesen sollte oder hören sollte?
Ja, lass mich kurz überlegen. Tatsächlich im Zusammenhang, das hört sich richtig kitschig an, aber im Zusammenhang mit meinem Outing hat mir tatsächlich geholfen, die Biografie von Elton John zu lesen. Das ist ganz komisch, weil das ja nun einfach ein sehr schon etwas älterer Mensch ist, der so ein mega Paradiesvogel ist, aber ich habe irgendwann, als ich den Film Rocketman von Elton John gesehen habe oder über Elton John, habe ich gemerkt, dass dieser total kitschige Musical-Film mich auf eine ganz komische Art und Weise berührt und ich wollte mehr über den erfahren und ich mag die Ansichten, ich mag den Humor dieses Menschen sehr, ich habe es auf Englisch gelesen, auch wenn ich sonst eigentlich gar nicht so ein mega Verfechter davon bin, alles im Original zu konsumieren, aber ja, die Biografie von Elton John ist cool und das kürzlich erschienene Buch von Kurt Krömer
über seine Depression.
Ganz faszinierend tatsächlich. Sehr kurz, weil es dauert 1-2 Stunden, das zu lesen, weil das sehr groß gedruckt ist tatsächlich. Aber das ist meine Buchempfehlung. Und möchtest du einen Song haben oder ein Album?
Das ist beides. Ausnahmsweise. Nur du darfst beides.
Ja.
Nein, wie du möchtest.
Wenn mir jetzt nur eins einfallen würde. Es gibt so mega viele fantastische Songs.
Was ich immer schön finde, auch tatsächlich so Empfehlungen von Bands, die noch gar nicht so bekannt sind. Ja, vielleicht kennst du aus deinem Dorf oder aus deinen Dings, die du gut findest. Die
ja, ich muss
so,
mal
so
einmal,
Geheimtipps.
Muss man einmal schauen. Es gibt doch so eine, ich weiß auf jeden Fall, bei meinem Spotify-Jahresrückblick hatte ich in diesem Jahr.
Es gibt wirklich für alles Jahresrückblicke, ne, mittlerweile.
Ja, aber da hatte ich im letzten Jahr etwas ganz Verrücktes tatsächlich. Und zwar stand am Platz 1 Elton John, am Platz 2 Die Ärzte und am Platz 3 Grillmaster Flash. Und deswegen möchte ich grundsätzlich den Künstler Grillmaster Flash empfehlen, der uns auch schon das ein oder andere Mal auf der Bühne supportet hat, immer wieder ganz fantastisch mit Grilli abzuhängen. Und sonst, ich weiß nicht, ob der Song bekannt ist oder nicht, er ist auf jeden Fall Top 1 meiner Lieblingssongs aktuell. Das heißt, der Song heißt Mr. Blue von Catherine Feeney. Richtig. Also noch nie gehört, die Frau, aber den Song habe ich schon 1000-mal gehört. Mr. Blue. Ja, tolles Lied.
Wunderbar. Ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Es war sehr, sehr schön. heute ist Sven Wenzmann bei Milch und Kultur. Dankeschön.
Danke dir, Chris. Tschüssi, mach's gut.